Winterthur lebt. Radio Stadtfilter.
Wir würden sogar mit Skynet online gehen. Da ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse. Alles aus der digitalen Welt.
Heute gehört ihr die Ausgabe von der Woche vom Nummer 20 im Jahr 2013. Am Mikrofon ist der Matthias Schüssler und hier im Studio ist auch der Maggie.
Hallo miteinander.
Glühbirne stammt vom Edison und der Nikola Tesla. Der hat, ja, was hat der erfunden? Den Starkstrom oder so? Generator, glaube ich.
Oh, jetzt hast du mich verwünscht. Ich habe keine Ahnung. Aber also, mir sagt man auch etwas, Tesla, aber
ja,
ich weiß auch, dass er etwas mit Strom zu hat. Aber
genau.
Was? Keine Ahnung.
Marie Curie, ja. Die sagt etwas.
Sie ist an Krebs gestorben, weil sie so viele Teile um sich herum gehört oder so. Ähnlich.
Die hat nichts in dem Sinn, oder ich weiß nicht, ob sie etwas erfunden hat. Sie hat mehr entdeckt, nämlich ja, die Röntgenstrahlung und so. Aber und das führt uns so ein bisschen zum Thema an. Wir wollen wissen, wem wir eigentlich Computer, Informatik und Internet verdanken. Ich glaube, das ist vielen Leuten nicht so klar. Uns eigentlich auch nicht oder schon.
Ich muss noch schnell sagen zu deinem Intro, ich gehe jeden Tag mit Skynet online, weil mein mobiler Hotspot so heisst.
Ach so, genau.
Also ist mir gerade noch durch den Kopf gegangen.
Für die diese Referenz nicht verstanden haben, das ist eine Anspielung an Terminator. Das ist das Netz, das dann die Kontrolle über die Welt übernommen hat und dann die Terminatoren losgeschickt hat. Also die Herrschaft von der Maschine. Aber warum, meinst du, wissen die meisten Leute nicht, wer eigentlich hinter dem Internet und so steckt?
Ja gut, das ist das Gleiche wie die meisten Leute, oder ich auch nicht unbedingt weiss, wer hinter dem Auto steht. Also irgendetwas mit Ford und so weiss man dann noch und dann hört es dann relativ schnell mal auf. Also ich glaube, all die Alltagsgegenstände, die sind halt ein bisschen, die sind halt einfach da, weil sie da sind und ja. Mehr muss man eigentlich nicht wissen.
Und weil sie einfach viele Väter und Mütter haben, natürlich so einen, eben, ein
ja,
Auto.
Es ist auch nicht immer ganz klar, wer dann wirklich die zündende Idee hatte am Schluss,
ja.
Wer die Ursprungsidee hatte.
Der Herr Otto hat den Ottomotor erfunden oder so, aber ja.
Da gibt es sogar einen Film, oder, über das, wo sich zusammentönt und wieder auseinander und so.
Ja, auf jeden Fall wollen wir heute darüber reden, wer zumindest so ein wichtiger Bestandteil dazu beiträgt hat zu der Technik, die wir heute nutzen im Internet und am Computer. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, muss ich noch sagen, aber es wird sicher eine wunderbare halbe Stunde, ganz mit gepflegtem Name-Dropping.
Ganz viele Zahlen und Geburtsjahr. Und
ich weiss nicht, ich habe die mal rausgeschrieben, aber die sagen wir vielleicht nicht alle. Nein, auf jeden Fall, es gibt ein paar Bezüge auch zu der Schweiz und sogar zu Winterthur, kann man da sagen, schon mal ein bisschen als Teaser. Und jetzt fangen wir an. Ich glaube, der erste Name, wenn man so ein bisschen chronologisch anfangen will, ist der Charles Babbage, den man, glaube ich, schon muss nennen, obwohl eigentlich dort nicht wirklich dabei rausgekommen ist.
Schon, okay. Und was ist denn nicht dabei rausgekommen?
Also es hätte können der erste Computer dabei rausgekommen, wo Turing komplett gewesen wäre, also wo man kann frei programmieren, wo man kann ein Programm shoppen und dann kommt, macht es das, wo man gerne hat. Der Charles Babbage, jetzt muss ich vielleicht doch sagen, der ist...
Also auf die Welt kam er 1791, also so um 18. Jahrhundert herum.
Genau, also so im viktorianischen England hat er gelebt und der hat eben so die Idee gehabt von einer Maschine, die kann rechnen. Und das Lustige ist, die ist aus, ja... Also voll mechanisch wäre die gewesen, mit Dampf betrieben und sie hat Analytical Engine geheissen und er hat dann aber kein Geld gehabt, um sie zu bauen.
Und dann hat er einfach das mal theoretisch aufgeschrieben.
Genau. Ja. Aber man vermutet heute, dass sie eigentlich funktioniert hat, also dass sie das gemacht hat.
Hat denn noch niemand die nachgebaut?
Ich habe mal gehört von einem Projekt, wo jemand das hat wollen machen, also wo die Idee auftaucht ist, tatsächlich zum herausfinden, hätte die funktioniert und wenn ja, ja, wie wäre es gegangen, wie gut hätte sie können rechnen und so, aber ja, da ist glaube ich sogar einmal Geld gesammelt worden, dunkt es mich, habe ich mal gehört beim Leo Laporte in Twit, aber ich habe ein bisschen gegoogelt danach, aber ich habe nichts gefunden, ob da wirklich etwas daraus geworden ist. Und dann zusammen mit dem Babbage müsste man ja noch Ada Lovelace nennen.
Mhm. So eine von der einzigen und grossen Frauen. Oder eine, eigentlich so ein bisschen die grösste, oder?
Genau, darum haben wir diese Sendung können nennen, die Väter und Mütter, also eigentlich müssen wir sagen, und die eine Mutter. Sie ist? Willst du das nicht sagen?
Nein, das hast du ganz...
Also gut, sie war die allererste Programmiererin gewesen. Sie hat nämlich ein Programm geschrieben für die Analytical Engine. Theoretisch natürlich auch, weil es Maschinen nicht gab, hat man das Programm nicht können laufen lassen. Aber sie war englische Mathematikerin gewesen und darum ja, ist Mutter von allen Programmierer, ist, wie sich's gehört, eine Frau. Das ist eigentlich noch nicht. Und dann ja, kommen wir ein bisschen schneller da durch. Der Herman Hollerith, der ist 1860 auftaucht. Der hat dann 1890, also hat der Furore gemacht, weil der hat nämlich eigentlich, kann man sagen, so ein bisschen Datenverarbeitung, die automatische erfunden mit Lochstreifen. Bei der US-Volkszählung 1890 hat er das, den Vorgang extrem beschleunigt, indem er das durch die Lochstreifen die Daten gespeichert hat. Man hat die können automatisch auswerten und nicht müssen von Hand rechnen. Und das ist die Hollerith-Maschine gewesen. Und aus dem ist eigentlich dann IBM geworden, irgendwann einmal.
Ja, und die Lochkarten, die haben sich eigentlich extrem lang gehalten, wenn man sich überlegt, oder? Also ich mag mich erinnern, dass mein Vater, glaube ich, so der erste Computer noch so im Büro, also er war Architekt gewesen, oder immer noch Architekt. Und so der erste Computer ist wirklich noch mit Lochkarten betrieben worden. Und das muss ich dann, ja,
ja,
80er Jahre gewesen sein.
Länger wie der Diskette, länger wie der CD-ROM.
Ja, extrem. Das ist wirklich noch erstaunlich eigentlich.
Tatsächlich so. Dann kommen wir ins letzte Jahrhundert und dann gibt es am Anfang zwei Namen, die wir nennen müssen, nämlich den Konrad Zuse. Der hat eben eigentlich den ersten funktionierenden Digitalrechner, den Z3, erfunden, gebaut. Mhm. Also es hat den Z1 gegeben, es hat den Z2 gegeben, die haben eben noch nicht so funktioniert. Der Z3 ist dann wirklich die erste Maschine, der erste Computer gewesen, wo Turing komplett war. Den hat man frei programmieren können mit den Lochstreifen, Lochkarten hat man den gefüttert mit Daten, Telefon, Relais haben da gerechnet, also mechanisch eigentlich. Und ja, das ist, ich glaube, wir haben ja mal eine Sendung dazu gemacht.
Es ist mal ein Motto, also von A wie Apple.
Bis Z wie Zuse. Ich überlege gerade, welche Sendung das war. Ich glaube, das Digital 07, ganz am Anfang von unserer Karriere ist das gewesen, könnt ihr aber immer noch nachhören. Also er lebt ja nicht mehr, er ist 1995 gestorben, aber sein Sohn hat mir da Auskunft gegeben, den Horst Zuse.
Und ist denn nicht noch so ein Z-Computer auch noch an ETH heute? Wo man anschauen kann.
DTH hat einen gemietet, aber die haben es, glaube ich, wieder müssen
sie zurückgeben. Sie haben selber etwas nachgebaut, nicht? Aber ich jetzt auch nicht, sind wir uns jetzt ein bisschen auf leichtem Terrain.
DTH hat mal einen Computer bauen, selber, und da ist aber dann nichts daraus geworden. Aber ich habe letztes Mal einen Artikel zu dem gelesen. Könnte man vielleicht mal eine Sendung dazu machen?
Also steht auf jeden Fall noch einer rum, das weiß ich, so ein alter.
Was ich herausgefunden habe dazu, also von diesen Zuse-Modellen gibt es eigentlich Z1 bis 10, hat er offenbar gebaut. Da sind die meisten auch wegen dem Zweiten Weltkrieg und so dann zerstört worden. Die Nazis haben sich ja nicht so gross dafür interessiert. Die sind dann halt auch anfällig gewesen und so. Aber es gibt noch zwei Originalmaschinen und eine steht das M9 oder Z9, das ist der Rechenlocher, heisst der. Und der steht im Berner Museum für Kommunikation. Und das wäre der erste Schweizer oder sogar Winterthurer Bezug. Der stammt nämlich ursprünglich von der Stadtverwaltung Winterthur, wenn ich gefunden habe im Artikel von der Computer World. Die haben den für Abrechnungen für Strom, Gas und Wasserrechnungen. Cool. Die Z9 braucht vom Zuse.
Super. Ja, und der andere Grosse, der ist ja, glaube ich, Alan Turing dann, oder? Der sagt mir auch immer, also der kennt man mega gut. Und der ist jetzt auch grad, hat gerade das Jubiläum gehabt.
Mhm.
Und darum war es das letzte Jahr, glaube ich, das Turing-Jahr gewesen.
Das letzte Jahr, genau.
Und wir haben eine Sendung versprochen. Letztes Jahr.
Das haben wir, das Versprechen haben wir gebrochen. Also wir haben es in der allerletzten Sendung, ist er darum dann noch mein Aufsteiger vom Jahr gewesen. Der Alan Turing hat eben die theoretischen Grundlagen für die Informatik gelegt.
Ja, er ist wirklich ein grosser, also ein grosser Mensch, wo man auch heutzutage noch viel davon redet und viel damit zu tun hat. Also auch die ganze Turing-komplette Sprache ist so wie ein Definitionsrahmen, den man heute noch braucht, für eine Sprache zu beschreiben.
Genau, also das Konzept, was ein Computer eigentlich ist, mit dem Speicherband, er hat sich das so vorgestellt. Also die Idee ist einfach, dass man den Speicher frei kann lesen und beschreiben und dass er im Prinzip unendlich gross ist, was er natürlich, obwohl wir heute Computer haben, die riesen Speicher haben, ist der Speicher natürlich trotzdem nicht unendlich gross, aber man kann ihn theoretisch natürlich, indem man Lochkarten hin und her schiebt, unendlich vergrössern. Und ja, er hat sich mit Chiffrierung, Verschlüsselung beschäftigt, mit Kryptographie. Er hat in dem Bletchley Park den Engländern geholfen, die Verschlüsselung von den Nazis, von der Enigma zu knacken im Zweiten Weltkrieg. Er hat sich mit Biologie beschäftigt, also so Muster in der Natur hat er erkundet, also vielseitig.
Ja, und auch politisch dann auch noch, ist er auch noch recht das Thema geworden. Also jetzt im Nachhinein noch mehr als dann jetzt mal, weil er ist ja homosexuell gewesen.
Ja.
Und er ist, glaube ich, zwangssterilisiert worden und hat sich dann auch auf das aber länger nach einer gewissen Zeit dann das Leben genommen, wegen dem.
Mit einer chemischen Kühle, so quasi, ja. Und sonst hätte er ins Gefängnis, weil das ist lange Zeit in England und auch bei uns Homosexualität verboten gewesen. Und der britische Premierminister Cameron wahrscheinlich hat sich vor ein paar Jahren dann offiziell für das entschuldigt. Vielleicht war es auch der Vorgänger von Cameron, wo ich jetzt nicht mehr weiss, wer das war, aber auf jeden Fall, also düsteres Kapitel auch, wie da die Engländer mit ihrem Held umgegangen sind. Er ist eigentlich ein Kriegsheld gewesen. Er hat, man weiss, es gibt da unterschiedliche Zahlen. Es wird gesagt von englischen Historikern und darum weiss man, wie ernst dass man das darf nehmen. Er hätte den Krieg um bis zu 2 Jahre verkürzt. Und ja, so geht man dann mit diesen Leuten um. Das ist schon tragisch auch, die ganze Geschichte. Dann nochmal ein Bezug vielleicht zu der Schweiz und zu Winterthur, der Niklaus Wirth. Der ist ein Winterthurer, 15. Februar 1934 geboren. Und der hat die ETH gewirkt. Er hat eine wichtige Programmiersprache entwickelt, Pascal.
Ja, und der ist heute noch ein Thema. Also der ist wirklich, der hört man viel, ist eine rechte Koryphäe, wo man immer noch davor redet.
Er hat selber Computersysteme gebaut, das die Lilith 1980 und Ceres 1986. Dann eine weitere Programmiersprache, Oberon. Also
gibt es heute immer noch. Ja.
Genau, Pascal ist wahrscheinlich schon das, was quasi die grösste breite Wirkung hat, jetzt über Theorie aus, nehme ich an.
Ja, vor allem auch von der Art her, wie die Sprache aufgebaut war oder was sie können, oder die Features von dieser Sprache sicher, ja. Die haben sehr viele andere Sprachen beeinflusst.
Aha. Also, das gäbe eine extra Sendung, aber wir haben ja eigentlich ein kleines gedrängtes Programm. Ich weiss eigentlich überhaupt nicht, ob wir mit all den Namen durchkommen, aber wir schauen jetzt mal. Ich sage 3 weitere Namen, der Jack Kilby, der Ted Hoff und der Federico Facin, oder ist eigentlich, glaube ich, ein Italiener, aber wahrscheinlich muss man das trotzdem amerikanisch aussprechen. Das sind die 3 Leute, die den Mikroprozessor
erfunden haben.
Oder ja. Man weiß nicht genau, wer wie viel wirklich dazu beigetragen hat. Der Kilby gilt ja als Erfinder vom Mikroprozessor. Also eben, früher hat man die Relais gehabt, man hat irgendwann mal dann immerhin Transistoren gehabt, das war schon ein riesen Fortschritt gewesen, aber mit diesen Relais oder mit diesen Röhren, da hat es natürlich riesige Gebilde gegeben. Also da ist, wenn man heute man muss sich vorstellen, heute hat es Millionen oder sogar Milliarden von eigentlich Transistoren auf so einem Prozessor drauf. Wenn das jeder von diesen Milliarden Transistoren ein eigenes Telefonrelais ist oder eine Röhre, dann hat man ein riesiges Ding, das enorm viel Strom braucht und extrem anfällig ist für jegliche Störungen. Und die Idee ist eigentlich, man bringt die eben alle die Bausteine auf einem Substrat unter, auf einer, ja, auf einer Einheit. Und man kann die auch so, ja, belichten, also, und dann entwickeln. Ich weiß nicht genau, wie das technisch funktioniert. Das müssen wir eigentlich auch mal im Detail anschauen. Und eben der Jack Kilby, Texas Instruments, und der Robert Noyce, der ist auch noch, die haben das, beide sind eigentlich auf die Idee gekommen, das auf ein Substrat drauf zu bringen, haben fast gleichzeitig das gemacht, aber der Kilby, der hat dann 1959 das Patent bekommen und der Ted Hoff hat dann für Intel den 4004, den ersten Chip, den man dann wirklich nachher hat können kaufen, designt, und der Federico Fetschin, der hat dann gebaut und eben 15. November 1971 ist dann das Ding in Handel gekommen und hat darüber aber die Mikro- und Heimcomputer-Revolution eigentlich erst möglich gemacht.
Mhm. Schönen Start. Und als nächstes da auf, hast du aufgeschrieben, Windsurf.
Der Windsurf.
Auch nichts, gar nicht. Ich habe nie gehört, den Namen.
Der müsste dir etwas sagen, wenn du schon mal etwas von TCP/IP gehört hast.
Ja, habe ich.
Willst du uns sagen, was das ist?
Ja, das ist der Stack, wo eigentlich das Internet im Moment noch am Leben erhält. Also basiert eigentlich alles auf dem TCP/IP-Stack. Also auch die Kommunikation passiert so zwischen den Rechnern.
Genau, also wie man Daten austauscht im Internet, das ist so zwischen 1973 und 1984. Das ist relativ lang gegangen, die Entwicklung, bis man dann da das hatte. Und dann hat man einfach ein Protokoll entwickelt, das eben entscheidet, wie man die Daten durch das Internet durchschliesst, wie die eben auch unabhängig ihren Weg können suchen. Das war das ARPANET hier. Er war Mathematiker, der Windsurf. Und ja, hat das
ist ein wirklich cooler Name, der Windsurf.
Also Winden. Wind ist kurz für Wind und Surf ist nicht Surf, wie man könnte meinen. Aber C-E-R-F. Und er hat das zusammen mit dem Robert E. Kahn gemacht. Der war da auch beteiligt gewesen. Ist eine Entwicklung vom Kriegsministerium. Nein, wie heisst man denn? Verteidigungsministerium. Also,
das war Neusprech gewesen.
Genau. Und die haben da eigentlich, denen haben wir das ein bisschen das Internet zu verdanken. Und ich habe jetzt gerade vor kurzem gelesen, dass sie jetzt irgendwie dran sind, ein Protokoll zu machen für die interstellare Kommunikation.
Weil okay.
Da sieht man, das wird ja heute schon gebraucht. Also wenn du irgendeine Sonde ins Weltall rausschiessest, dann muss die auch irgendwie kommunizieren können. Und da ist eben dann das TCP/IP. Das Protokoll ist sehr robust. Das kann man auch heute immer noch gut brauchen. Aber für so Sonde ist es dann doch halt, ja, wenn es halt 5 Tage geht, bis so ein Päckchen ankommt, dann muss man sich vielleicht noch so ein paar Methoden mehr einfallen lassen. Und wenn man beim Internet sind, dann müssen wir vielleicht noch sonst einen Namen sagen.
Der Tim Berners-Lee, natürlich, oder?
Genau, das war der, der eigentlich dann aus dem Internet das World Wide Web gemacht hat.
Ja, und zwar am CERN eigentlich.
In Genf.
Oder im Schweizer Bezug.
Genau, er ist, glaube ich, Engländer. Aber er hat das in CERN geforscht, hat einen Webserver, Webbrowser gebaut dafür.
Und man kann jetzt, glaube ich, jetzt haben sich die erste Seite, die jetzt mal online war, wieder rekonstruiert, glaube ich, so, weil es ja Jubiläum ist. Und die kann man jetzt, glaube ich, anschauen. Ich muss ein bisschen googlen.
Wir versuchen, den Link rauszufinden.
Aber das gibt es irgendwo. Und das ist dann so herzig, so eben, ah, das ist jetzt ein Link und darauf kann man klicken, um zur nächsten Seite zu kommen. Also Sachen, die uns heute so ein bisschen wie geläufig sind, ist dann wie ein neues, ganz neues Konzept gewesen. Gerade die Links sind eine grosse Erfindung gewesen.
Die haben zu dem, das ist eigentlich auch ein integraler Bestandteil von dieser Idee, dass man eben nicht nur einfach schöne Seiten machen kann, sondern dass man die Informationen untereinander auch verknüpfen kann, sinnvoll. Und das ist tatsächlich, das erscheint uns heute als banal, aber man hat's müssen erfinden. Und es ist, ich glaube, es ist noch schwierig, das dann wirklich zu datieren, wenn das eigentlich war. Aber also 1989 hat er offenbar ein Paper eingereicht an seinen Chef, wo dann die Ideen mal so ein bisschen ausgeführt sind oder dargelegt sind. Und der hat dann das offenbar bewilligt. Und es hat wahrscheinlich, aber man hat immer das Gefühl, es sei so ein bisschen ein Projekt gewesen, wo man eigentlich lang noch nicht gemerkt hat, was da für ein Potenzial drin schlummert. Und
dann, jetzt haben wir das 20-Jahr-Jubiläum, oder? Dann war es 93 in dem Fall dort.
Wo es dann
wo
irgendwann...
Dann so die erste Seite, wo dann wirklich auch Links drauf hatte, wo funktioniert.
Genau, hat. Wo er es dann realisiert hat.
Ja.
Und da könnte man dann den Mark Andreessen nennen. Der hat natürlich mit Netscape, der hat eigentlich den ersten Browser dann wirklich entwickelt, wo
das
man
so. Das war auch eine tragische Geschichte mit dem Netscape, oder? Die sind auch sehr dominant gewesen, mal eine Zeit lang.
Und dann Untergang. Also Mosaik hat ja der
also
erste...
Ist dann ja Firefox schlussendlich ist dann daraus geworden.
Firefox ist immer noch ja, ein Abkömmling.
Jetzt, weil jetzt wechselt es dann zu WebKit. Nicht.
Die auch. Ich habe gemeint, Opera, wechselt zu stimmt. WebKit.
Ja.
Ich glaube, sie behalten...
Bleiben sie noch.
Bleiben bei ihrem Gecko, heisst ja. Das, glaube ich, bei ihnen. Dann... Das war so ein bisschen die Internetschiene, aber eine wichtige Figur wäre sicher auch noch.
Der Dennis Ritchie, ja. Der wiederum sagt mir etwas. So der Erfinder oder der Begründer von der Programmiersprache C. Der
genau.
Ist auch gestorben im gleichen Jahr. Ähnlicher Zeitpunkt wie der Steve Jobs, genau.
Aber hat weniger Wellen geworfen, obwohl man letztlich muss sagen, er ist wahrscheinlich wichtiger oder er ist garantiert
er ist
wichtiger weil C, das ist, glaube ich, heute immer noch in allen, also das C, so wie es ursprünglich war, wird meistens so nicht mehr gebraucht, aber die Abkömmlings objektorientierte C++ Java, wo ein Abkömmling ist,
gut, eigentlich
ich meine,
davon. System, also auf recht weit unten im System ist halt immer noch einfach C die Sprache, wo du willst etwas schreiben, das performant funktioniert, schlussendlich. Also auch dort wird C immer noch gebraucht, sogar die ursprüngliche Sprache. Mit einem neuen Standard, aber ja. Immer noch die ursprüngliche Sprache.
Ja, aber eigentlich auch JavaScript und all diese Sachen, auch wenn es natürlich Abwandlungen sind, aber so die Ideen grundsätzlich, wenn man mit Code umgeht, wenn man den schreibt, der geht so ein bisschen auf das zurück.
Das stimmt.
Ja. Schlagwort zu ihm, zum Dennis Ritchie, ist «He shaped the digital era», also hat das geformt eigentlich und ich glaube, das trifft es noch ganz gut.
Mhm.
Und wenn man C nicht für wichtig genug haltet, dann ist er auch an der Entwicklung genau vom Betriebssystem Unix beteiligt gewesen.
Und zusammen. Spätestens dort ist er wieder ein Vorgänger von Steve Jobs, wie das OS X ja auch Unix basiert ist.
Ja, dann müssen wir vielleicht sagen, warum haben wir jetzt eigentlich die Namen, wo den meisten Leute vielleicht einfallen, nicht erwähnt oder nur so en passant, also eben Steve Jobs und
Bill Gates,
könnte man ja auch
die kennen die halt alle.
Nicht erwähnen.
also sind ja sicher auch wichtig gewesen. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt die einfach muss ausblenden oder so, aber ich glaube, die kennt man halt einfach besser.
Und sie haben die Industrie vorangebracht, aber...
Sie sind gute Verkäufer, oder?
Ja, und sie haben aber technisch gesehen, haben sie eben, glaube ich, nichts dazu beigetragen.
Ich glaube, das Letzte, was Bill Gates programmiert hat, war irgendein Spiel, wo du so von einer Straßenseite zu der anderen musst kumpeln oder so. Also so wie von unten nach oben läuft und du kommst von nach links und rechts oder so. Sagt man. Aber es sind halt gute Visionäre gewesen oder gute, zum Teil ein bisschen besser, zum Teil ein bisschen weniger gut, aber nicht so die Erfinder jetzt gerade.
Ja, und wenn man einen Namen nicht möchte nennen im Zusammenhang mit Apple, dann wäre das natürlich der Steve Wozniak. Der Woz, der hat wirklich die Technik verstanden. Er hat dann aus den Komponenten, die man da hatte, an und zumal, hat er halt die Heimcomputer zusammengeschrübelt. Und er ist, wenn man das darf glauben, was man da so liest, er ist auch genial gewesen, wenn er das geschafft hat, in Effizienz und leistungsfähig die Maschine zu machen. Also der Apple I 1976 und der Apple II 1977 hat er gebaut. Das ist, glaube ich, dann der letzte, der Apple II, der letzte Heimcomputer gewesen, der von einer Person entwickelt, designt und
ja. Und wo eine Person auch rauskommt, was macht.
Genau.
Wobei er hat ja eher eine lustige Rolle heutzutage, oder? Er ist ja mehr so ein bisschen der Klon vom Dienst. Also ich glaube, man tanzt ein bisschen mit
ihm. Er macht Dancing with the Stars, genau.
Genau, und dann irgendwie jedes Nattel, das irgendwie neu rausgebracht wird, sei es Android oder Windows Phone, nimmt er die Hand und sagt, das ist viel besser als alles andere, wie sind. Das macht er irgendwie bei jedem Telefon. Das ist immer recht und wird immer zitiert. Das ist recht lustig eigentlich, was er so ein bisschen macht. Er hängt sich ein bisschen rum.
Er war eigentlich auch der Idealist gewesen, weil er hat das Gefühl gehabt, auch er könnte den Baupläne von diesen Computern ja öffentlich einfach zur Verfügung stellen. In dem Homebrew Computer Club da in Kalifornien, die hat er gefunden, ja, jeder, der dort Mitglied ist, darf die Pläne haben und darf sich das selber zusammenschrauben. Und dann ist der Steve gekommen und hat gesagt, nein, spinnst du eigentlich, die verkauft man lieber. Und
ja, so sieht er aus. Er ist richtig so wie ein Gemütsmauer, oder so kann man doch sagen.
Das kann man absolut
so
sagen.
Ja. Ich muss natürlich noch schnell einen erwähnen, bevor wir fertig sind. Es ist natürlich jetzt mein Job, um das zu sagen. Also du weißt jetzt
der schon. Linus.
Ja, logisch. Der Linus Torvalds, der Erfinder vom Linux-Kernel. Und immer noch recht eine wichtige Person heutzutage, würde ich sagen.
Ja.
Zwar nicht nur, weil es jetzt Linux gibt und das Jahr ist vom Linux auf dem Desktop, das 2013, sondern auch, weil Linux einfach sonst überall ist. Also
Linux?
Auf dem Telefon, auf dem Auto, auf dem Auto, überall eigentlich, wo man nur nicht denkt.
Genau, und er ist so ein freakiger finnischer Programmierer gewesen, der das 1991 in seinem Kämmerli entwickelt hat, weil er, glaube ich, zuerst einfach mal ein bisschen hat wollen ausprobieren, was es eigentlich so braucht für ein Betriebssystem, und dann hat es irgendwie funktioniert und dann hat er da weitergebaut und dann ist irgendwie... Ich habe mal seine Biografie gelesen und dort kommt es einem ein bisschen vor, ob das mehr zufällig passiert wäre, ob das wirklich
aber
so
ist. Aber er ist also gut, also man, er programmiert, er hat immer noch den Kernel unter sich, also er ist immer noch am Arbeiten, im Vergleich zu anderen. Hat er immer noch die Entwicklung vom Linux-Kernel unter sich. Mhm. Und er weiß, was abgeht auf dieser Ebene.
Wir haben fast alle Namen durchgebracht. Den Douglas C. Engelbart hat man noch nennen als Erfinder von der Maus. Oder den Nolan Bushnell mit Atari. Oder der Ray Tomlinson, der 1971 das erste Mail-System implementiert hat. Aber ich glaube, das sind jetzt auf jeden Fall mal die Leute, die wir unseren Hut ziehend, um ihn dann gerade wieder aufzusetzen und den Kittel zu nehmen und uns aus dem Studio auf den Heimweg zu machen, weil die Sendung ist durch. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen mehr wissen wollt zu dem Thema, das Digitalmagazin hat sich in der Folge 120 und 121 mit der Geschichte der Computer beschäftigt, gibt es zum Nachlesen natürlich immer noch auf stadtfilter.ch. Rückmeldungen, Lob, Tadel, Themenwünsche, Kummerbox, Live-Fragen wie immer auf digital@stadtfilter.ch. In einer Woche kümmern wir uns nach den realen Helden um die fiktionalen Helden aus der Tech-Welt. Der Kevin und ich, wir reden über Thriller, die mit Technik zu tun haben. Und jetzt sind wir weg. Mein Name ist Matthias Schüssler.
Ich bin der Maggie.
Macht's gut.
Ciao, haben eine schöne Woche.